Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei uns der gebürtige Bremer, studierte Arzt, SPD-Politiker, ehemaliger Finanzsenator und amtierende erste Bürgermeister der Stadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher zu Gast. Moin, moin.
Moin.
Herr Bürgermeister, 99,09% mit dieser überragenden Zahl sind Sie gewählt worden zum Bürgermeisterkandidaten der SPD. Fehlt dieses eine Prozent oder sind Sie froh, dass es nicht 100% geworden sind?
Ja, 99% ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Das freut mich, diese große Unterstützung. Also für mich persönlich, aber es zeigt auch die große Geschlossenheit der Hamburger SPD. Die ist ja enorm wichtig in der Politik, dass man gemeinsam an den Dingen arbeitet, dass man in einem Strang zieht und sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen ist dieses Ergebnis von unserem Parteitag eigentlich ein ganz guter Rückenwind für den Wahlkampf und natürlich für die echte Arbeit für Hamburg.
Macht man sich dann unweigerlich doch Gedanken darüber, wer diese Person war, die gegen einen gestimmt hat? Oder waren Sie es selbst,
damit es nicht so überragend ist? Also bei 330 Menschen, die in geheimer Abstimmung, das ist ja keine öffentliches Handaufheben, sondern da ist das schon ja unglaublich beeindruckend, dass es da eine so große Zustimmung gibt. Das ist jetzt auch nicht der Normalfall. Es zeigt wirklich, dass es eine große Geschlossenheit gibt, dass die Mitglieder der Hamburger SPD wissen, welche Verantwortung wir auch tragen für die Stadt. Und ich glaube, wir sind gemeinsam der festen Überzeugung, dass wir das gut hinbekommen können und es auch unbedingt wollen. Wir möchten gerne die Arbeit, die wir in den letzten 9 Jahren gemacht haben, die wir als sehr, sehr erfolgreich einschätzen, wir möchten sie gerne fortführen. Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch mehr vor.
Okay. Sie sind ja eigentlich Arzt. Arzt oder Bürgermeister?
Eigentlich nicht. Also nee, das ist mein Beruf. Und bis vor 8 Jahren war ich hauptsächlich in diesem Beruf. Ich war sozusagen nicht Profi-Politiker. Ich habe das immer nebenbei gemacht. Und habe normal Medizin studiert nach meinem Zivildienst, bin dann beim UKE angefangen, habe dort ganz, was man so macht, Facharztausbildung in verschiedenen Disziplinen gearbeitet, war dann Oberarzt und Privatdozent am UKE, habe Forschung, Lehre, Krankenversorgung gemacht, das, was man so macht in der Universitätsmedizin, aber nebenbei immer auch Politik und in der SPD, in der bezirklichen Kommunalpolitik. Dann war ich Bürgerschaftsabgeordneter. Und 2011, als wir diesen sehr großen Wahlerfolg hatten und es Hamburg nicht gut ging, da gab es viele, viele Probleme, tiefe Schlaglöcher in den Straßen, Stillstand bei der Elbphilharmonie, Hasan-Nordbank-Krise. Da habe ich gesagt, da möchte ich mich beteiligen, die Stadt wieder in Ordnung zu bringen und bin Mitglied des Senats geworden. Dafür musste ich dann aber meinen Beruf aufgeben. Das geht ja nicht gleichzeitig. Ich habe es nicht bereut, weil es auch sehr viel Freude macht.
Ja.
Es ist ja auch gut gelungen, wie ich finde, besser als man hätte erwarten können. Und deswegen bereue ich das eigentlich nicht, obwohl ich immer noch, wenn ich so mitten in der Nacht aufgeweckt werde und gefragt werde, was ist Ihr Beruf, würde ich immer noch sagen Arzt. Weil die Medizin eben doch, wenn man ein Vierteljahrhundert, ich habe ja Zivildienst schon in dem Bereich gemacht, dann habe ich Medizin studiert, in verschiedenen Bereichen gearbeitet, das prägt mich natürlich sehr stark. Berufe prägen immer den Menschen insgesamt und insofern bin ich sozusagen sehr spät überhaupt hauptamtlich in die Politik gekommen.
Aber welcher Ihrer beiden Berufe ist verantwortungsvoller? Wo spüren Sie einen größeren Rucksack?
Ach, das ist anders jeweils. Also ich finde, die individuelle Verantwortung eines Arztes, einer Ärztin für Patienten ist natürlich sehr hoch. Dort geht es um Einzelentscheidungen, die ja dann die Gesundheit der Patientinnen und Patienten unmittelbar betreffen. In zunehmendem Umfang, wenn man als Arzt fortgeschritten ist in der beruflichen Entwicklung, ist man zwar auch verantwortlich für größere Einheiten. Also als Oberarzt sind Sie ja nicht nur für die eigene ärztliche Tätigkeit zuständig, sondern für das, was andere auch machen mit. Das ist so eine Hierarchie im Arztsystem. Und deswegen will ich gar nicht sagen, dass Ärzte immer nur individuelle Verantwortung tragen, aber es steht stark im Vordergrund. Ärztinnen und Ärzte sind keine Kaufleute, keine Organisatoren. Sie sind im Kern eigentlich für die medizinische Behandlung zuständig, im weitesten Sinne. Und oder die Diagnostik. Und deswegen ist es eine andere Art von Verantwortung, als wenn man im politischen Raum, ja, wenn man so will, die ganze Stadt mit bewegt, Grundentscheidungen mittrifft, die sich dann überall auswirken. Aber die einzelne Entscheidung ist auf eine andere Art und Weise verantwortungsvoll. Man trägt, wie soll ich das sagen, für einen allgemeineren Teil die Verantwortung, für eine grobere, für eine grundlegendere Richtung, aber eben nicht für eine ganz unmittelbare Einzelaktion.
Sie haben gerade schon den halben Claim gesagt, die ganze Stadt bewegen. Sie wollen die ganze Stadt im Blick haben. Ist das nicht wenig hanseatisch zu sagen, okay, wir regeln die ganze Stadt?
Nein, die ganze Stadt im Blick haben heißt ja nicht alles alleine bestimmen wollen, sondern an alles zu denken. Man muss sich ja vorstellen, dass ein kleines Unternehmen ein kleines Unternehmen ist. Ein großes Unternehmen ist schon komplexer. Und eine Stadt ist ja nicht nur ein Unternehmen, sondern es ist ein Lebensraum für 1,8 Millionen Menschen. Hier gibt es die Wissenschaft, die Kultur, die sozialen Fragen. Hier gibt es junge Menschen, die aufwachsen und ihre Lebenschancen verwirklichen wollen. Eine Stadt, gerade die Politik in Hamburg, weil wir Stadtstaat sind, wir sind also Bundesland und Stadt in einem, ist ein unglaublich komplexes Geschehen. Und dort ist es falsch, wenn man nur sich ein Thema rausgreift und sagt, das finde ich wichtig, da setze ich jetzt alles drauf. Dann kommen andere Dinge zu kurz. Und wenn man eine Stadt wie Hamburg wirklich verstehen will, muss man wissen, dass es sehr viele Kräfte gibt, die ineinander wirken, die zusammenwirken müssen. Wir sind nichts ohne eine starke Wirtschaft. Wovon sollten wir unsere Kultur, unsere Bildung, unsere kostenlosen Kita-Plätze finanzieren, wenn das Geld nicht vorher verdient werden würde? Mhm. Und insofern sind sowohl die Wirtschaft wie auch die soziale Fragen, das Bildungswesen, die Wissenschaft, all das gehört zusammen. Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren an alles gedacht haben, nicht alles alleine bestimmt, aber überall mitgedacht und die richtigen Impulse gesetzt haben, dadurch sind wir eben auch in den verschiedenen Bereichen gut vorangekommen. Wir sind ja, wenn man von außen mal auf Hamburg blickt, wenn ich mich in der Ministerpräsidentenkonferenz mit meinen Kollegen unterhalte, haben wir ein Bild in Deutschland, wo alle sagen, ja Mensch, bei euch läuft es doch wie eine Eins, was man so hört. Jetzt seid ihr noch Exzellenzuniversität geworden. Ihr seid im Sport so, was man, also Fußball jetzt mal rausgenommen. Aber ja, die Leute merken aber schon, dass bei uns Weltmeisterschaften stattfinden in verschiedenen Sportarten. Dass wir zwar mit dem olympischen Gedanken hier nicht ganz so weit gekommen sind wie gedacht, aber dass wir natürlich vieles trotzdem machen, was wir auch ohne olympischen Spiele machen können. Und insofern ist einfach sehr viel, was auch wahrgenommen wird. Ich will jetzt gar nicht über die Kultur, die Elbphilharmonie sprechen. All das strahlt natürlich über unsere Stadt hinaus. Und deswegen ist von außen das Bild, ihr kriegt das ja alles super hin. Hamburg ist attraktiv, Hamburg wächst. Wir hören so viel neuerdings von dort. Während in Hamburg selber wir das gar nicht so besonders wahrnehmen, weil wir uns schon daran gewöhnt haben, dass die Stadt ordentlicher ist, dass sie sicherer ist, dass
aber
wir viele
rosig,
Wohnungen bauen. Doch,
aber
ich
ganz
sehe
so rosig ist es ja nicht.
Nein,
also
sehe,
wenn Sie die Exzellenzuni ansprechen, ich habe mal gegoogelt, Ihren Namen mit Bernd Lucke findet man nicht. Sie haben sich da bisher komplett zurückgehalten, auch weil jetzt gerade Wahlkampf ist oder weil Sie sagen, das muss Frau Fegebank irgendwie geregelt kriegen.
Ja, es ist ja erstmal ist es ja so, dass unsere Universität sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und nun gibt es diese Situation, bei der, und das finde ich sehr bedauerlich, verhindert wird, dass ein Professor dieser Universität seine Vorlesung nicht halten kann. Was auch immer man von Herrn Lucke hält, er ist Professor an dieser Universität und die Freiheit von Forschung und Lehre und auch die Freiheit, Vorlesungen zu halten in dem Fach auf eine Art und Weise, wie man es als Professorin oder Professor möchte, gehört zu einem sehr, sehr hohen Gut unserer Universitäten. Und deswegen ist es sehr bedauerlich, nicht, dass Studenten sagen, wir finden das nicht in Ordnung, was der gemacht hat. Und wir teilen nicht seine Grundansichten, die sich möglicherweise auch in der Wirtschaftswissenschaft auswirkt. Das will ich gar nicht beurteilen von außen. Aber man kann nicht eine Vorlesung verhindern wollen, sondern man muss sich, wenn, mit der Person und mit seinen Inhalten auseinandersetzen. Das kann man kritisch tun an der Universität. Und deswegen war es nicht gut, dass es ein, zwei Vorlesungen gegeben hat, die nicht stattfinden konnten. Aber jetzt mit Unterstützung der Stadt, ich habe im Hintergrund sehr Wert darauf gelegt, dass wir die Universität unterstützen. Ich habe mit dem Innensenator, auch mit der Wissenschaftssenatorin darüber gesprochen, dass wir hier eine klare Haltung haben müssen, die auch nicht durch, sagen wir mal, interpretierbare Stellungnahmen verwässert werden darf. Wir müssen als erstes an solchen Stellen sagen, es gibt Grundsätze und wenn man einmal anfängt, die zu relativieren, dann kommen sie bei vielen anderen ähnlichen Fällen immer wieder in neue Probleme. Und deswegen Der Grundsatz ist klar, Freiheit der Forschung und der Lehre. Und dazu gehört, dass auch Herr Lucke, weil er Professor unserer Universität ist, Vorlesungen halten darf.
Als Sie die Stellungnahme von Katharina Fegebank, die erste Stellungnahme, die sie selber ja dann auch nochmal konkretisiert hat, gelesen haben, wen haben Sie als erstes angerufen? Ihre Berater oder haben Sie Frau Fegebank angerufen
und gesagt, ich brauche in solchen Fragen, das sind ja Grundhaltungen, braucht man ja idealerweise keine Berater, die einen beraten. Wenn es um Grundfragen geht, hat man eine Haltung, die ist gereift und als politischer Mensch ist das ja auch nichts, was man so jeden Tag mal irgendwie neu einschätzt. Dort war jetzt so schnell auch nichts zu erörtern, sondern die Universität hat gemeinsam mit der Wissenschaftssenatorin eine Stellungnahme vorbereitet. Die erste war nicht so klar wie die zweite, wenn ich das sagen darf. Mir hat die zweite besser gefallen. Ich habe vor allem im ersten Moment gesagt, wir müssen unsere Universität hier unterstützen. Wir sind ja in den letzten Jahren sehr weit gekommen in der guten Kooperation. Aber es gibt eben auch klare Rollenverteilung. Sie können nicht ohne Anlass und von vornherein Polizei in Universitäten schicken, sondern es muss sich schon sozusagen zeigen, wie man die Situation tatsächlich dann vor Ort gut einreguliert. Und da ist es wichtig, dass es ein Wechselspiel gibt, dass die Universität sagt, hier soll die Vorlesung stattfinden, hier sind die Studierenden, die daran teilnehmen wollen und sollen. Und dann muss die Polizei immer dann, wenn es wirklich um Beeinträchtigung dieser freien Lehre geht, dann auch unterstützen. Das ist dann gelungen in der letzten Vorlesung und ich hoffe, dass sich die Dinge jetzt...
Aber es ist ja auch kein Zustand, mit schwerer Polizeischutz und so weiter
zu sichern. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Dinge jetzt beruhigen, dass auch ein Einsehen seitens der Störer eintritt. Ich finde ja, man kann immer symbolisch Dinge tun, aber man muss Grenzen einhalten. Der Abbruch einer Vorlesung gehört zu dem, was zu vermeiden ist. Und ich glaube, dass sich das jetzt, nachdem sich der Staub ein bisschen gelegt hat, auch wieder in normale Bahnen entwickelt. Und wir werden jedenfalls alles als Stadt dazu beitragen, dass die Universität weiterhin eine freie Universität ist, die Wissenschaft und Lehre so betreibt, wie es aus der Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein soll.
Ja. Wir kommen zu unserer ersten Rubrik, die Lieblinge. Und ich würde gerne von Ihnen ein paar Fragen, würde ich Ihnen gerne stellen, wo Sie kurz darauf antworten. Wenn Sie eine Anekdote natürlich dazu haben, gerne. Welches ist Ihre Lieblingsgrünfläche?
Die große Wiese im Stadtpark. Dort habe ich schon als Student so einiges machen können. Und es ist eine riesen Grünanlage, vor allem einen wunderbaren Blick auf das Planetarium und auf den Stadtparksee. Das finde ich die schönste große Grünfläche Hamburgs.
Was macht der Bürgermeister dort heute und was hat er früher gemacht? Also haben Sie da Volleyball, Fußball?
Ja, Volleyball weiß ich jetzt nicht, aber wir haben da durchaus mal gekickt. Und als Student war das natürlich für mich, ich habe in Winterhude gelebt, war es natürlich ein schöner naher Ort im Sommer, um dort auf der Liegewiese zu sein. Das Stadtpark Bad ist nicht weit entfernt. Und ich bin ja viele Jahre mit dem Fahrrad von Barmbek aus, gerade im Sommer, mit dem Rad zum UKE zur Arbeit gefahren und dann habe ich mir immer meinen Weg durch den Stadtpark gesucht. Und insofern,
Bogen gemacht.
Nee, das geht eigentlich, war das eine direkte Linie. Man musste sich einmal so ein bisschen durch die City Nord, dann über den Ring 2 durch den Stadtpark Richtung Eppendorf bewegen und das war immer gleichzeitig so ein bisschen, der Weg war nicht nur Weg, er war auch, wenn man so will, Erholung und gerade auf dem Feierabendweg nach Hause konnte ich mich dann schon im Prinzip so ein bisschen von dem Stress regenerieren.
Ja, welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
Mittlerweile die Elbphilharmonie.
Ja.
Also vorher hätte ich vielleicht noch gesagt, irgendwie der Michel oder so, weil die Elbphilharmonie einfach so diese Modernität, aber auch die Verbundenheit mit der Tradition, dieses Gebäude auf dem alten Kaispeicher und dann der Ort zwischen der historischen Stadt und dem Welthafen. Also ich bin jedes Mal begeistert und ich würde sagen, die Elbphilharmonie steht bei mir also jetzt an erster Stelle.
Können Sie da privat auch hingehen, ohne diese offiziellen Termine, dass Sie sagen, Mensch, ich hole mir jetzt mal Karten für Beethoven? Und
ja, das geht, wobei, es geht im Prinzip.
Wann war das letzte Mal?
Oh, das letzte Mal war ein Konzert, wo meine Frau und ich sozusagen, ich glaube, auf dem obersten Rang gesessen haben, wo man kaum
gesehen wird. Wo man sie nicht vermutet.
Wo es auch, die Akustik ist ja überall super und der Eindruck ist ein besonderer. Das Schöne an dem Haus ist ja nicht nur, dass sie einen unterschiedlichen akustischen Eindruck haben, obwohl er überall sehr gut ist, sondern es ist auch wirklich ein Unterschied, mal ein Konzert ganz von oben verfolgen zu können oder hinter dem Orchester zu sitzen. Also das ist ja auch eine Besonderheit. Und dieser Besuch war allerdings noch vor meiner Zeit als Bürgermeister, fällt mir gerade ein. Okay. Das war aber als Senator dann auch schon so, dass ich dann in der Pause durchaus das ein oder andere Gespräch noch geführt habe, wo es nicht nur um die Musik ging. Aber man wird halt in einem so öffentlichen Amt natürlich auch im öffentlichen Raum wahrgenommen und angesprochen, aber nicht negativ. Es stört jetzt nicht.
Ja.
Die Leute sind in Hamburg, das ist ja ein bisschen hanseortisch, auch sie sind dezent und freundlich und das ist insofern gar nicht unangenehm.
Ja. Wo ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen außerhalb der Wohnung?
Außerhalb der Wohnung würde ich sagen, so auf einer Bank an der Alster. Das ist dieses Wasser, die Nähe des Wassers, der Blick dann auf die Silhouette hinter der Wasserfläche, ob das jetzt von Winterhude aus Richtung City ist oder umgekehrt, das ist schon was sehr Entspannendes für mich.
Ja. Welches typische Hamburger Gericht essen Sie am liebsten?
Nicht Lapskaus, finde ich das. Aber so mal Currywurst und zum Nachtisch ein Franzbrötchen zum Beispiel. Das würde mir liegen. Wobei.
Das ist eine gewichtige Kombination.
Das ist nichts für jeden Tag.
Ja.
Aber vom Geschmack her und von der Freude darauf würde ich sagen, steht das schon relativ
weit. Wo gibt es denn die beste Currywurst?
Ich habe eine gute Currywurst gibt es da im Universitätsviertel.
Mhm.
Da gibt es diese Kreuzung, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, also in der kleine.
An der Renzelstraße?
Ja, genau.
Ja.
Renzelstraße, Hohe Luftchaussee, diese.
Ich glaub, oder das heißt Grindel. Sogar Curry am Grindel oder
genau.
So.
Genau.
Ja.
Da gibt es vor allem einen sehr, sehr kreativen, lustigen Chefkoch sozusagen,
ja,
der seine Currywurst-Gäste sehr gerne in kleine Gespräche und gute Laune verwickelt. Und das ist was sehr Authentisches. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht für jeden Tag.
Mhm.
Und ich bin sowieso der Meinung, alles in Maßen gerade, der Fleischkonsum, der ist gesund, wenn man ihn reduziert. Und insofern ist für mich Currywurst mit Franzbrötchen etwas, was man ausnahmsweise gerne mal genießen kann.
Okay. Was ist Ihr absoluter Geheimtipp in Hamburg? Also etwas, was möglicherweise auch nicht im Reiseführer steht.
Oh, das wäre für mich momentan, glaube ich, mal so ein Spaziergang in der Hafen City in der Dämmerung, entweder früh morgens oder spät abends, weil man da einfach dieses maritime Gefühl so spüren kann. Aber es gibt so viele Sachen, auch ein Rundgang, also ein Nachtspaziergang, was ich ja gerne mache. Ich gehe gerne am liebsten mit Kopfhörern, also mit wie heißt es, iPad.
Mhm.
iPad, iPhone, iPod, also mit Musik im Ohr gerne spazieren.
Mhm.
Und das finde ich in Hamburg ganz großartig. Das kann man wunderbar machen. Dann hat man so ein Gefühl, einen Eindruck von der Stadt und ist trotzdem so ein bisschen entrückt.
Sind das dann immer besonders große Kopfhörer, damit man nicht angesprochen wird als Bürgermeister?
Nein. Übrigens, wenn ich im Winter oder im Herbst mit einer Mütze auf dem Kopf so durch die Straßen gehe, würde ich nicht so leicht erkannt. Also das ist ja, meine Frisur ist ja doch sehr prägnant und ich glaube, man kann als Bürgermeister, glaube ich, in Hamburg sich ganz freundlich bewegen. Ich werde auch bei mir in Barmbek auf der Straße jetzt nicht ständig angesprochen. Die Leute erkennen mich meistens. Ich habe gerade letzte Woche sagte eine Frau zu mir, sie haben mich gar nicht gegrüßt. Dann sage ich, ja, ich wusste jetzt gar nicht, ob sie mich erkannt haben. Ja, aber sie müssen doch erst grüßen. Also was ich sagen will ist, ich laufe so durch eine Straße, werde erkannt, nicht immer sagen alle was.
Mhm.
Und insofern ist das ganz, es ist okay.
Ja.
Es ist auch nett, wenn ich angesprochen werde, sind es keine unangenehmen. Also ich werde jetzt nicht angegangen, so nachdem, was machen Sie denn da in der Politik? Und das habe ich noch nie erlebt, dass ich negativ angesprochen wurde. Und ich glaube, bei mir in Barmbek, wo ich regelmäßig bin.
Also die Leute sind offline netter als online.
Ach, online werde ich auch ganz höflich, weil ich meine, Sie sind höflich zu mir. Das, was man so kennt,
ja
ist
in
den Bürgerschaftsdebatten. Da, wo sozusagen Leute offizielle Statements abgeben, da wird man ja oft angegangen.
Ja.
Und in der Presse, Journalisten schreiben ja dann ihre Kommentare. Das ist oft unfreundlich. Aber ansonsten gibt es einen gewissen Respekt vor dem Rathaus und auch vor dem Amt des Bürgermeisters. Und ich kann mich nicht beklagen über Unfreundlichkeit im täglichen Amtsgeschäft sozusagen.
Mhm.
Aber was ich meine ist, dass die dass man das jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, das wird immer so gefragt, ja, wie ist das denn so im öffentlichen Raum und so. Es ist normaler, als sich das viele vorstellen. Ich werde in Barmbek, wenn ich zur Reinigung komme oder zum Bäcker oder zu meinem Bioladen, werde ich jetzt da nicht von morgens bis abends immer daran erinnert, dass ich jetzt seit 1,5 Jahren Bürgermeister bin. Ich bin da ja schon vorher gewesen und da gibt es einen gewissen Wahrnehmungseffekt, als das Amt neu war, aber ansonsten darf man sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass man dann...
Fühlen Sie sich bei Ihren Einkäufen beobachtet manchmal und
ja,
vielleicht dann doch bestimmte Sachen packen Sie dann doch nicht in Einkaufswagen, nee, und
das,
lassen Sie Ihre Frau holen? Oder?
Nee, das nicht, aber es ist schon so, dass ich habe schon das Gefühl, dass man, dass ich jederzeit wahrgenommen werden könnte. Es sind ja nicht alle immer aufmerksam, jeder hat ja auch so seine eigenen Themen.
Jo.
Und es ist ja auch nicht so, dass ich bin ja nun kein Popstar, also... wo nun wirklich Leute begeistert werden oder so Politik.
Also die SPD sieht das schon so mit 99%, da ist man schon durchaus Popstar.
Es gibt auch Menschen, die sich für Politik nicht so interessieren und die sagen, ja, stimmt, den habe ich schon öfter mal irgendwie gesehen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ein berühmter Schauspieler ist oder es gibt ja unsere Fernsehgesichter, Dagmar Berghoff, das sind ja Sympathiepersonen, die sind ja uneingeschränkt positiv und populär. Heidi Kabel, so, das ist ja nicht vergleichbar. Ein Politiker ist ja ein Funktionsmensch, also er ist für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Amt gewählt und wenn er seine Sache gut macht, dann ist er vielleicht, hat er eine große Unterstützung, aber man ist ja nicht wirklich so prominenter im anderen, im künstlerischen oder im PR-Sinne, sondern wir sind alle, ja, man würde jetzt bescheiden sagen, einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wir haben begrenzte Amtsdauern und machen unser Geschäft so gut wir können oder wir sollten es. Aber es ist ja etwas, was wirklich sehr befristet ist. Und dann tritt man ja auch wieder zurück in das normale Leben. Also viele ehemalige Politiker sind dann ja in ihrem weiteren privaten Leben dann auch unauffällig und irgendwann fragt ja auch keiner mehr, wer war eigentlich dann und dann in folgenden Ämtern.
Trotz der Erfolgswelle, die Sie gerade selber fahren, machen Sie sich auch mal Gedanken darüber, dass es vielleicht nächstes Jahr zu Ende sein könnte?
Nein,
Würden Sie wieder Arzt werden?
Ja, jederzeit. Also es ist nicht so, dass in meinem Beruf...
Das verlernt man auch nicht, wie
fahren. Nein, ja, wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen nein. Wenn Sie meine Kollegen fragen, würden die vielleicht sagen, naja, du hast die letzten 8 Jahre schon ein paar Dinge nicht mitbekommen. Aber ich bin Facharzt, ich bin habilitiert, also habe eine gute Grundlage für in meinem Fach wieder tätig zu sein. Ich mache mir darüber aber wenig Gedanken, weil ich auch sonst bisher keine Planung hatte in diesem Sinne. Ich bin ja nicht geplant jetzt Bürgermeister geworden. Es war auch nicht für mich jetzt langfristig angestrebt, Senatsmitglied zu werden, sondern in der Politik ergeben sich die Dinge. Wenig ist voraussehbar. Es passiert was, plötzlich ist eine Partei ganz im Hype und dann passiert was anderes, dann ist man wieder ganz unten. Also man kann auch schwer planen. Politik ist ein Abenteuer. Die Dinge entwickeln sich. Es kommen völlig neue Themen plötzlich auf, die vor 2-3 Jahren noch gar nicht so im Bewusstsein standen. Und dann kann man sehr schnell auch mehr oder eben auch weniger Zuspruch haben. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das Leben auf mich zukommen zu lassen, gute Laune dabei zu haben, auch zuversichtlich zu sein. Ich finde, das ist immer ziemlich wichtig, dass man nicht jetzt schon immer 5 Gefahren und 30 Risiken sieht und schon gelähmt ist vor Befürchtungen, sondern zuversichtlich zu sein, zu sagen, wir haben schon viel erreicht. So haben wir es zum Beispiel als SPD jetzt auch gesehen. Wir haben enorm viel erreicht. Diese Grundlage, die wir jetzt geschaffen haben, bietet Zuversicht, dass wir auch die neuen Herausforderungen gut angehen können. Und so sehe ich es nicht nur in der Politik, sondern für mich auch persönlich.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, was alles geschafft wurde und Hamburg steht gut da. Gibt es denn trotzdem so 2-3 Sachen, die Hamburg von anderen Städten lernen kann und welche sind das? Also die Grünen waren jetzt neulich in Kopenhagen, haben da mal die Radfahrwege abgefahren.
Ja, das ist genau der Punkt, den wir machen. Wir sollten gucken, wie wird in Kopenhagen Rad gefahren. Kopenhagen hat aber einen höheren Anteil an Autoverkehr.
Hör ich da Ironie?
Nein, okay. Keine Ironie. Nein, ich sage nur Folgendes. Kopenhagen ist nicht Hamburg.
Ja.
Kopenhagen ist viel kleiner, die Distanzen sind kleiner. Kopenhagen hat einen großen Anteil an Radverkehr, aber einen kleinen Anteil an Bus und Bahn und einen höheren Autoverkehrsanteil als Hamburg. Das heißt, wir müssen das Radfahren von Amsterdam und Kopenhagen uns angucken. In Wien können wir sehen, wie der hohe ÖPNV-Anteil organisiert ist. Dort gibt es aber sehr wenig Radverkehr. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir deswegen immer die ganze Stadt im Blick, wenn wir an alles denken, müssen wir durchaus mal über unsere Grenzen hinwegschauen und können lernen von Kopenhagen und Amsterdam. Das tun wir auch. Wir haben ja seit 2011 angefangen, wirklich andere Art von Radwegen zu bauen, Velorouten, Netze aufzubauen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich uns fragen, wie kommen wir beim öffentlichen Nahverkehr zurecht, also mit Bussen und Bahnen. Da können wir von Kopenhagen ganz wenig, wenn nicht, sagen wir mal, gar nichts lernen. Sondern da müssen wir nach Wien schauen und sehen, wie andere große Metropolen dieser Welt das organisieren. Und deswegen haben wir entschieden, wir brauchen nicht nur Radwege, wir brauchen eine neue U5. Denn das ist das Erfolgskonzept der großen Metropolen, dass sie einen großen Teil des Nahverkehrs unter die Erde verlegen. Weil dann wird Straßenraum frei für alles andere, für das Radfahren, für Busse, für Fußgänger, aber eben auch für die, die dann noch Auto fahren wollen oder müssen. Allerdings ist der Autoverkehr und der Busverkehr, die wir dann noch haben, möglichst umweltgerecht, also e-mobil. Und insofern sieht man schon an dem Beispiel Verkehr, nur auf den Radweg zu setzen, ist nicht die Lösung, sondern das zu tun, aber andere Dinge nicht zu lassen. Zugleich Bus und Bahn zu fördern, die Straßen zu sanieren, E-Mobilität zu organisieren, das alles muss parallel passieren. Und dieses Beispiel zeigt auch wieder, dass wir in den letzten Jahren nicht nur eine Sache verfolgt haben. Wir haben jedes Jahr 30, 40 Kilometer Radwege gebaut. Aber wir haben eben auch die Straßen saniert. Wir haben auch neue U-Bahn-Stationen gebaut und jetzt mittlerweile eröffnet an den Elbbrücken. Und zugleich sind wir unterwegs, die E-Mobilität zu fördern. Wir sind die einzige Stadt Europas, die jetzt schon die Voraussetzung dafür hat, dass alle Busse, und wir haben 1500 Busse in Hamburg, in Zukunft e-mobil sein können, also emissionsfrei und geräuscharm durch die Stadt fahren können. Das ist nicht nur Symbolik, einzelne Busse mal, um zu zeigen, dass es geht, sondern wir haben schon 2011 damit begonnen, das herzustellen als Infrastruktur, wie man sagt, also Betriebshöfe und Werkstätten für E-Fahrzeuge. Und darin liegt der Erfolg unserer Stadt, dass wir eben nicht nur ein einzelnes Thema nehmen und die anderen Dinge vergessen und irgendwann sagen, oh ja, stimmt, da sind andere ja besser und da haben wir jetzt, brauchen wir jetzt nochmal 8 Jahre, um dort etwas zu erreichen, sondern die ganze Stadt im Blick haben heißt immer, an alle Bezirke, an alle Stadtteile zu denken, an alle Themen zu denken und innerhalb zum Beispiel des Verkehrsthemas auch keine Unwucht zu haben, sondern sich immer an das Gesamtwirken von zum Beispiel von Verkehrsfragen zu erinnern und den Verkehr insgesamt zu sehen.
Wenn aber Ende September 100.000 Hamburgerinnen und Hamburger auf die Straße gehen und demonstrieren, sehen Sie das möglicherweise auch als Ergebnis von vielleicht doch nicht ganz perfekter Politik, auch von Ihnen? Weil es sind ja auch Hamburger.
Die ja, selbstverständlich. Das ist eine weltweite Bewegung und sie entsteht ja dadurch, dass junge Leute sagen, wir haben kein Vertrauen, dass die Politik an unsere Zukunft genug denkt. Es ist unsere Welt, die wir auch in 100 Jahren, in 50 Jahren haben wollen. Und dort gibt es durch die Diskussionen über die Entwicklung des Klimas diese große Sorge. Aber auch da finde ich es einerseits sehr gut, dass das Bewusstsein sich jetzt schärft für diese Frage, weil wir ja vieles tun müssen und es nur tun können, wenn es auch Rückhalt gibt. Aber auch hier haben wir nicht gewartet, bis Fridays for Future Demonstrationen entstehen, sondern ich habe, wie gesagt, 2011 haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass wir jetzt E-Fahrzeuge haben. 2011 haben wir dem Hafen gesagt, wir brauchen jetzt Technik für Landstromanschlüsse. Wir haben uns schon vor 2 Jahren entschieden, die Fernwärme neu zu organisieren, aus der Kohle auszusteigen. Ich habe wenige Wochen nach Amtsantritt in Chicago mit dem dortigen Bürgermeister darüber gesprochen, dass es eigentlich enorm wichtig ist, dass wir als die großen Metropolen dieser Welt uns dem Klimaschutzzielen verpflichten, habe eine Chicago Climate Charter unterschrieben, zusammen mit den Bürgermeistern von Tokio, von Paris, von Los Angeles, also vielen anderen großen Städten, Entschuldigung, um zu zeigen, die großen Metropolen dieser Welt haben es in der Hand. Sie brauchen viel Energie, sie können aber auch mit ihrer wirtschaftlichen Kraft, mit ihrer Wissenschaft dazu beitragen und sicherstellen, dass die Klimaziele auch eingehalten werden. Und mit dieser Erklärung habe ich mich ganz persönlich für Hamburg dazu bekannt. Das war eine Zeit, in der wurde ich noch von manch einem angeguckt, so nach dem Motto, was setzt du denn da auf für ein Thema, was soll diese Erklärung? Und ich habe dann noch im letzten Jahr vor dem Überseeclub vor 400 Menschen aus der Wirtschaft gesagt, bitte denkt an diesen Punkt, wir werden einen Bewusstseinswandel haben und wir werden eine überragende Notwendigkeit sehen, dass wir zum Beispiel auch die Industrie in Klimafreundlichkeit, in Technologien bewegen, die klimafreundlicher sind, die mit weniger CO2-Emissionen zurechtkommen, wenn Kupfer, Stahl, Aluminium produziert wird zum Beispiel.
Aber sind die 100.000 Leute einfach nur zu ungeduldig? Ist die Wirtschaft zu langsam, wenn sie sagen, ihre Politik ist vorausschauend und sie haben das alles im Blick?
Nee, wir haben ja, es hapert ein bisschen daran, dass es ja insgesamt stimmt. Aber wir haben in den letzten Jahren, wir haben alleine jetzt, wenn wir bis 2017 mal schauen, haben wir pro Kopf fast 2 Tonnen CO2 weniger Emissionen in Hamburg. Wir sind eine wachsende Stadt und jedes Jahr seit 2012 konnten wir die CO2-Emissionen verringern. Aufgrund der Dinge, die wir schon gemacht haben. Gleichzeitig sagen wir aber, das reicht nicht aus. Wir müssen schneller werden, wir müssen mehr erreichen. Und da hilft uns diese Demonstration. Ich habe aber, wenn ich mit den jungen Leuten spreche, oft das Gefühl, dass sie sagen, ach so, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass bei uns alle Bahnen, die U- und S-Bahn, schon mit 100% Ökostrom fahren. Das finden die gut. Mhm. Und wenn ich ihnen dann sage, dass wir aus der Kohle aussteigen mit der Fernwärme, sagen sie, super, genau das wollen wir. Das heißt, es gibt beides.
Einerseits, ist die Kommunikation schlecht zwischen Politik und den Bürgern?
Nein, ich würde mal sagen, es stimmt beides. Ja. Einerseits ist noch viel zu tun und deswegen ist es gut, dass die jungen Leute sagen, bitte nehmt es ernst, wir fordern das von euch. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass wir jetzt nicht bei Null anfangen, wir jedenfalls in Hamburg, weil wir den jungen Leuten sagen können, seht hier, es gibt schon gute Ideen, wir kommen in die richtige Richtung. Das schafft auch ein Stück weit Vertrauen, aber es darf mehr passieren. Es darf und muss sehr viel in allen Bereichen passieren. Wir dürfen das Problem nur nicht unterschätzen. Wenn ich manchmal so höre, ja, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Rad fahren und noch ein paar Bäume pflanzen und dann wird alles gut, dann kann ich nur sagen, wer sowas sagt, hat die Dimension des Problems noch gar nicht erkannt.
Das sagt ja auch keiner.
Es gibt viele, die den Eindruck erwecken, als würden sie die Klimakrise, von der sie sprechen, dadurch retten, dass wir jetzt noch einen Baum weniger fällen oder einen mehr pflanzen. Das ist schon ein Gefühl, was ich manchmal habe, dass nicht an den richtigen Stellen geguckt wird. Und deswegen sage ich, wir müssen uns um die Industrie kümmern, nicht indem wir sie vernachlässigen oder sie verdrängen oder sie abschaffen. Das ist, auch wenn es einige nicht deutlich sagen, manchmal in den Reden drin, dass man im Grunde fordert, lasst uns zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, dass das eine falsche Idee ist, weil unsere Industrie für eine Tonne Kupfer, die in Hamburg produziert wird, nur halb so viel CO2 emittiert wie im weltweiten Durchschnitt. Mhm. Das heißt, wenn wir unsere Kupferwerke schließen würden und das Kupfer dann in anderen Ländern auf der Welt, in Asien, in Amerika, sonst wo produziert würde, dann würde mehr CO2 emittiert. Das heißt, wir dürfen auch keine unklugen Schlussfolgerungen ziehen und müssen sowohl im Verkehrssektor, über den wir schon gesprochen haben, wie in der Industrie, wie im privaten Sektor, der gehört natürlich auch dazu, müssen wir an allen Stellschrauben gleichzeitig arbeiten. Und das ist das, was ich immer sage, unterschätzt das Problem nicht. Wir müssen in der Industrie unsere Unternehmen stärken, weil dadurch auch Wohlstand und Wertschöpfung und gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten werden. Aber weil wir wirklich weltweit auch mehr erreichen, wenn wir auf diesen technologischen Fortschritt setzen.
Ja, Sie werden in den nächsten Wochen die ganze Stadt im Blick haben, auch mit Ihrer Politik in den nächsten Jahren mutmaßlich. Was sagt denn der gebürtige Bremer und amtierende Hamburger Bürgermeister zu der Idee des Nordstaats? Der kommt ja alle paar Jahre, kommt das ja immer wieder hoch. Und gerade in Zeiten, wo wirklich sehr große Probleme gelöst werden müssen, könnte das ja auch eine interessante Idee sein.
Also nochmal einen Satz zu meiner Bremer Herkunft. Ich bin in Bremen geboren, habe dort wenige Jahre gelebt und bin dann mit der Familie aus Bremen weggezogen. Ich bin natürlich geborener Bremer.
Ins schöne Oldenburg, das heißt, es ist ja noch mehr Nordstadt.
Ja, aber das ist auch nur ein paar Jahre gewesen. Ich habe die längste Zeit meines Lebens ich in Hamburg verbracht und ich fühle mich durch und durch als Hamburger.
Es war überhaupt nicht als Vorwurf gemeint.
Weil es ja,
als Hamburger kann ich das gar nicht kritisieren.
Ich weiß nicht, also ob... Ich finde, ich sage immer, ich bin eine hanseatische Natur und fühle mich wirklich durch und durch als Hamburger und bin einfach begeistert auch von dieser Stadt. Deswegen habe ich dieses Amt auch so gerne.
Ja.
Es ist so, dass wir alle aber immer von dem Nordstaat reden unter der Vorstellung, ach, der wird ja vieles noch besser und effizienter. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Eigenständigkeit Hamburgs eine große Stärke ist. Wenn es konkret wird, müssten wir uns ja entscheiden, wollen wir in Zukunft, dass in Kiel oder in Hannover oder in einer anderen Stadt darüber entschieden wird, was an unseren Schulen stattfindet. Wollen wir das wirklich? Mhm. Ich fürchte, der Nordstaat ist immer nur deshalb attraktiv, weil alle denken, dann ist es für uns so wie bisher und alle anderen sind noch mit dabei und dann entscheiden wir halt für ganz Norddeutschland. Nein, so sehen die das in Kiel aber nicht, in Schleswig-Holstein. Und so sehen man das auch in Niedersachsen nicht. Alle wollen ein bisschen ihre eigene Prägung im Bildungswesen, in der Kultur, in all ihren politischen Feldern ja behalten. Und deswegen ist es viel klüger zu sagen, da wo Kooperation sinnvoll ist, wo wir gemeinsame Ämter gründen können, wo wir uns gemeinsam zum Beispiel in der Digitalisierung bewegen können, da sollten wir es tun. Deswegen arbeite ich sehr eng mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther zusammen. Mein Parteifreund Stefan Weil in Hannover und ich, wir sind in vielen Fragen unterwegs gemeinsam, wenn es um Wasserstoffstrategie zum Beispiel in Norddeutschland
geht. Wo könnte es denn noch mehr Zusammenarbeit geben? Es gibt ja genügend Absprachen im Bereich Verkehr und so weiter.
Zum Beispiel in diesen neuen Themen der Technologieentwicklung in Norddeutschland.
Neuen Themen hört sich ein bisschen an wie die Bundeskanzlerin Neuland und so.
Nee, ich meine neue Themen, die Wasserstoffstrategie zum Beispiel. Wir sind ja weit hinterher in Japan. Fragt ja kein Mensch mehr, ob das sinnvoll ist, auf Wasserstoff zu setzen. Und wir müssen immer noch Überzeugungsarbeit leisten in Deutschland, dass wir enorme Windenergiepotenziale haben im Norden und dass wir die besser nutzen können, wenn wir den Wasserstoff als einen sehr, sehr interessanten Energieträger nutzen. Also Umwandlung von Strom in Wasserstoff und Wasserstoff dann als Speicher oder als weiter verwendbarer Energieträger in der Industrie zum Beispiel, von der ich eben gesprochen habe. Oder indem man aus Wasserstoff mit Karbonisierung, also mit CO2-Bindung, dann LNG herstellt und daraus sogar Kerosin für die Flugzeuge herstellen kann. 100% klimaneutral. Das ist ja eine großartige technologische Möglichkeit, die wir haben. Und deswegen sind die norddeutschen Länder, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, sind gemeinsam, Mecklenburg-Vorpommern ist noch dabei, Manuela Schwesig. Wir sagen alle den süddeutschen Ländern, wir sind quasi eine Nordstaat-Gemeinschaft, indem wir sagen, unser Windstrom, unsere technologischen Ambitionen, bitteschön, unterstützt das. Nehmt hin, dass wir das können. Es nützt auch ganz Deutschland, aber dafür brauchen wir Regulierung, wie man sagt. Also Regelungen, die das alles nicht wirtschaftlich zunichte machen, sondern die Anreize dafür setzen. Und deswegen Nordstadt im Sinne von gemeinsame norddeutsche Strategien. Wir sind eine staatliche Einheit im Norden, die sich dem Süden gemeinsam präsentiert und sagt, wir können etwas beitragen zu Deutschlands Zukunft. Das ist etwas, was mir sehr nahe liegt und was wir praktizieren. Auf der technischen Ebene gemeinsame Statistikämter, ein gemeinsames IT-Unternehmen, Dataport, gemeinsame Plattformen für Online-Dienstleistungen der Verwaltung. Das alles machen wir und dadurch sind wir trotz unserer Eigenständigkeit als Bundesland dann doch, wenn man so will, effizient unterwegs.
Ja, Sie haben gerade eben schon Daniel Günther und Stefan Weil angesprochen, sind beides Politiker unterschiedlicher Parteien, die aber bundesweit immer mal wieder auch durch Bemerkungen für Aufsehen erregen. Sie halten sich hanseatisch dezent zurück, weil Sie hier in Hamburg genügend zu tun haben? Oder wie kann ich die Zurückhaltung zu den großen bundespolitischen Themen verstehen?
Ich bin da nicht zurückhaltend. Ich bin Ministerpräsidentenkonferenzvorsitzender gewesen ein Jahr lang. Dort bin ich sehr oft auch in der bundespolitischen Diskussion tätig gewesen. Aber was natürlich jetzt ein Aufreger immer sind, die Wahrnehmung, ob man jetzt bundespolitisch etwas sagt oder nicht, wird ja sehr stark davon abhängig gemacht, ob man irgendwo mal eine Krawallintervention macht, also gegen etwas, gegen den Mainstream an argumentiert, dann wird auch ein...
Oder gegen die eigene Partei.
Ja, das ist das, was Journalisten am liebsten sehen.
Ja.
Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Stil, sondern ich finde, die Bundespolitik ist kompliziert genug. Ich bin regelmäßig in den Koordinierungsrunden im Bund dabei. Wir machen viele im Hintergrund auch viele gemeinsame Überlegungen und sehen zu, dass die Probleme, die es gibt, gut angegangen werden aus Sicht der SPD. Wir nennen das ja die A-Seite. Und in dieser Koordination bin ich sehr intensiv eingebunden. Und insofern ist das jetzt nicht eine kluge Strategie, sich durch Krawalläußerungen bemerkbar zu machen. Einige tun es ja auch ein bisschen, weil sie dann noch andere Karriereabsichten haben. Da in der CDU ist jetzt unklar, wer will da eigentlich jetzt Merkel-Nachfolger werden. Und das ist etwas, was Bürgerinnen und Bürger eigentlich gar nicht so wünschen.
Wie sehr reizt Sie denn Berlin? Ich meine, wir haben ja schon einen Bürgermeister in Berlin verloren.
Ja, das ist kein Verlust, weil wir natürlich den Vizekanzler und Bundesfinanzminister gewonnen haben dadurch, dass Olaf Scholz.
Der erste Teil des Satzes hat mich ein bisschen erschrocken, aber Sie haben es ja noch hingekriegt.
Nein, ja, aber es ist ja so, es ist ja von Herrn Scholz jetzt auch nicht gewollt gewesen. Wir haben ja eine Lage gehabt, in der CDU, Grüne und FDP eine Regierung bilden wollten. Ja. Und da haben sie monatelang verhandelt und mitten im November irgendwann gesagt, in der Nacht, jetzt platzt. Mhm. Das war keine verantwortungsvolle Haltung für den Auftrag, den sie vom Wähler bekommen haben. Und das ist auch für eine so große Volkswirtschaft. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein enorm wichtiges Land in Europa. Das war verantwortungslos, nach so einem Wahlergebnis keine Regierung zu bilden. Und in dieser Lage hat die SPD gegen eigentlich ihren eigenen Wunsch gesagt, wir wären lieber Opposition. Und es ist eigentlich keine gute Rolle, nach einem solchen Wahlergebnis wieder eine Regierung zu bilden. Aber wenn ein Land wie Deutschland keine Regierung hat, dann ist das eine ganz, ganz schlimme Perspektive. Und deswegen haben wir als SPD gesagt, wir bilden noch einmal eine Regierung mit der CDU, CSU, was jetzt ehrlich gesagt keine Freude ist, wenn man so im täglichen Leben damit unterwegs ist. Aber es ist nötig und es läuft auch besser, als viele jetzt annehmen. Wir haben ein Koalitionsprogramm, das sehr, sehr konsequent abgearbeitet wird. Und insofern war es einfach ein Auftrag, den wir für ganz Deutschland annehmen mussten. Und daran ist eben Olaf Scholz sehr maßgeblich beteiligt. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass er ein sehr guter Bundesvorsitzender wäre. Und in der Folge ist es so gewesen, dass wir eben in Hamburg jetzt eine Neuordnung hatten, personell bei der SPD. Ich habe das Bürgermeisteramt ja sehr gerne übernommen. Und nun will ich mich diesem Amt widmen. Deswegen trete ich auch wieder an auf Platz 1 der SPD-Landesliste. Und ich habe nicht im Hinterkopf, noch andere Dinge nebenbei zu werden, sondern ich möchte Bürgermeister dieser großartigen Stadt sein. Und das ist sehr wichtig aus meiner Sicht, aber es macht auch viel Freude.
Wir kommen zu einer weiteren Rubrik. Wir haben andere gute Leute gefragt. Was möchtet ihr den Bürgermeister fragen? Ich komme mal zum ersten Einspieler.
Lieber Herr Bürgermeister, hier spricht Ihre Bürgerin Jasmin Wagner und ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie schon mal eine Seedbombe geworfen haben.
Oh nein, Bomben werfen ist sowieso, finde ich, schwierig. Aber ich weiß, was Sie meinen, Frau Wagner. Sie meinen, dass man mit ein bisschen Blumensamen die Stadt verschönern kann. Diesen Anspruch finde ich schön. Es gibt auch viele Projekte. Ich habe gerade gestern den Hanse-Umweltpreis mit Dagmar Berghoff verliehen. Oder ich war dabei, als diese Hanse-Umweltpreis-Verleihung durch den NABU gemacht wurde. Und da gab es natürlich viele praktische Projekte, die der Umwelt, der Natur in Hamburg gewidmet sind. Ich finde, bei solchen Fragen muss man immer berücksichtigen, dass man nicht allein ist in der Stadt, dass es auch fremdes Eigentum gibt. Ich finde, im öffentlichen Raum kann man Urban Gardening machen, wenn das ein bisschen besprochen ist. Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für ihren Stadtraum finde ich sehr, sehr lobenswert. Aber Seedbomb im Sinne von aggressiv sein, das einfach machen, nicht zu fragen, wer vielleicht sonst auf dem Grundstück etwas machen will, das ist mir zu übergriffig. Und insofern, dem Gedanken stehe ich sehr positiv gegenüber, dem Begriff nicht. Und wir sollten immer darauf achten, dass auch andere Interessen bestehen und dass vor allem das Eigentum Dritter geschützt wird.
Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Blume eingepflanzt auf dem Balkon oder vielleicht einen Baum gepflanzt?
Ich musste früher Gartenarbeit machen. Meine Eltern, wir hatten einen kleinen Garten und meine drei Brüder und ich, wenn wir uns nicht gut benommen hatten, mussten wir dann Unkraut jeden Rasen mähen.
Also Sie empfinden das immer noch als Strafe, Baumeln.
Mittlerweile nicht mehr, aber damals war das ein bisschen so. Wenn Sie dann sozusagen müssen, ist es natürlich nicht so positiv. Aber ich
hasse bis heute Hecke schneiden.
Ja, wenn Sie da mal zu gezwungen worden sind, ist das so ein psychologischer Effekt. Aber ich sehe, vielleicht ist es auch ein bisschen mit zunehmendem Alter. Ich bin jetzt 53 und da sieht man Dinge plötzlich anders. Spazierengehen war früher für mich todlangweilig. Und in den Bergen bin ich am liebsten alpin Ski gefahren, die steilsten Pisten. Und jetzt reicht es mir aus, in die Landschaft zu blicken und ein bisschen zu wandern. Und ich glaube, so ist es mit der Gartenarbeit auch. Gartenarbeit hat ja etwas fast Meditatives. Man kann ja in frischer Luft so vor sich hin arbeiten. Das ist im Einklang sozusagen mit der Natur. Insofern.
Wann haben Sie das jetzt das letzte Mal gemacht?
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe durchaus bei in meinem Elternhaus sozusagen, im Garten meiner Eltern.
Aber die letzten 2 Jahre nichts mehr eingepflanzt?
Die letzten zwei. Nee, ich glaube, die letzten 2 Jahre habe ich überhaupt vieles nicht mehr gemacht, was ich sonst immer mal machen konnte.
Was fehlt Ihnen da am meisten, was Sie die letzten Jahre nicht gemacht haben?
Das Klavierspielen. Ui. Das ist etwas, was ich als junger Mensch sehr, sehr viel gemacht habe. Und das ist dann im Laufe der Jahre immer weniger geworden. Und jetzt ist es quasi zum Erliegen gekommen.
Okay.
Weil ich kann nicht abends um 10:30, 11 nach Hause kommen und meine Nachbarn damit erfreuen, dass ich mich noch ans Klavier setze. Also das ist schon... Etwas, was Musik überhaupt ist, etwas, was das Leben sehr bereichert. Und das war halt das, was ich aktiv selber gemacht habe in meinem Leben.
Wir haben noch eine weitere Frage.
Hallo Herr Tschentscher, hier ist Daniel Röckerhoff von der ZDF Heute Plus. Mich würde mal interessieren, wie Sie sich eigentlich informieren. Also was sind so die Nachrichtensendungen oder die Apps oder die Zeitungen, auf die Sie sich verlassen?
Ja, natürlich das ZDF Heute Journal. Nein. Aber auch, ich finde die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen Heute, Heute Journal, vor allem hier ARD aktuell, also Tagesschau, Tagesthemen aus Hamburg, das sind die seriösesten und verlässlichsten Informationsquellen, die wir haben. Daneben sind wir aber natürlich alle im Internet unterwegs, auch ich google ganz gerne mal hier und da. Ich muss mir aber immer sagen, Achtung, das ist kein redaktionell aufbereiteter Informationsgehalt, sondern da kann irgendjemand was ins Internet setzen und ich kann so schnell gar nicht prüfen, ist das jetzt grob gelogen oder ist es vielleicht echt? Und deswegen ist die Welt ein bisschen komplizierter geworden. Wir haben diese unmittelbaren Informationsmöglichkeiten, die sehr komfortabel, leicht, schnell sind, aber wo wir nicht wissen, wie wahr ist das alles? Und dann haben wir auf der anderen Seite das, was wir redaktionelle Medien nennen, also dort, wo Journalisten bei der Arbeit sind, die einen Anspruch jedenfalls haben. Ob sie den immer erfüllen, ist eine andere Frage. Aber es gibt einen journalistischen Anspruch, wahr zu sein, Wahrheit zu verfolgen, Kommentare zu trennen, also Meinungen zu trennen von Sachverhaltsdarstellungen. Und da habe ich großes Vertrauen zu den öffentlich-rechtlichen Medien, aber natürlich auch zu den vielen privaten Medien. Sehr seriöse Zeitungsverlage, die wir haben, die große Magazine machen. Wir kennen sie ja in Hamburg alle. Ja. Spiegel, Stern. Es gibt so vieles. Zeit. Ich will jetzt nichts unterschlagen, weil ich es nicht erwähnt habe. Wir haben eine gute Lokalpresse. Wir haben das Hamburger Abendblatt, die Morgenpost, die Bild-Zeitung.
Aber wir haben jetzt alle aufgezählt.
Ja, aber tut mir leid.
Denn,
aber
wo geht denn morgens der Griff hin als erstes? Zur Zahnbürste oder zum Handy, um zu gucken, was so in der Nacht passiert?
Es sind ja einige Versionen. Das Abendblatt zum Beispiel hat abends schon eine Online-Version für die morgendliche Ausgabe. Die lese ich meistens abends noch. Dann weiß ich schon, was morgen in der Zeitung steht. Ja. Ich habe dann morgens die Hamburger Lokalpresse sozusagen in der Hand und die lese ich dann meistens schon auf dem Weg ins Rathaus. Und ansonsten gucke ich so ein bisschen ins Internet.
Ja.
Aber immer mit dem Hinweis, Achtung, was man so selber sich ergoogelt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht immer alles für bare Münze zu nehmen. Ich habe es gerne, wenn redaktionelle Medien das aufgreifen, wenn ich Spiegel Online nochmal was sehe, weil ich dann das Gefühl habe, da hat jemand Crosscheck gemacht.
Aber ist das morgens dann tatsächlich der erste Griff oder doch erst ins Bad?
Nein, also mein erster Weg ist zur Kaffeemaschine. Also da gibt es erstmal, dann mache ich mir erstmal meinen
Espresso.
Cappuccino oder Espresso. Ja. Aber das ist wirklich das Erste. Und dann setze ich mich mit einer Tasse an den Schreibtisch, trinke in Ruhe und dann ist auch im Haus ist noch alles ruhig um diese Zeit. Mhm. Und dann gucke ich nochmal in die, wie gesagt, in die Online-Version der Zeitung. Also das Erste ist die Kaffeemaschine, das Zweite ist dann der Blick sozusagen in die Lokalmedien oder in das, was aktuell ist, auf Twitter zum Beispiel. Ich gucke kurz an meine Twitter-Timeline. Und dann bin ich irgendwann unterwegs ins Rathaus und da sehe ich dann die Printsachen. Aber ansonsten ist das Leben
alles... Die Zahnbürste fehlt jetzt in dieser Aufzählung.
Ja, aber wir wollen jetzt nicht zu privat... Ja, das kommt alles auch. Das kommt alles zwischen dem Kaffee und dem Weg ins Rathaus. Aber was ich meine ist, ein moderner Politiker ist nicht nur morgens, wie es früher ja war. Da gab es den Drucktermin, hat man Zeitung gelesen und dann war Ruhe. Heute kann um 8 Uhr die Welt in Ordnung sein und um 9.30 Uhr gibt es eine Twitter-Meldung und es gibt einen Riesenaufstand. Das heißt, ein moderner Politiker ist rund um die Uhr in einem Informationsräderwerk oder in einer Tretmühle, wenn man so will. Immer wieder neu und anders. Und da muss man versuchen, ein bisschen cool zu bleiben, sich nicht durch jede Meldung aufschrecken zu lassen. Viele Dinge sind eine Nacht später ein Wochenende später schon wieder vergessen. Und deswegen ist meine Grundhaltung immer, bleibt mal auf dem Teppich. Ja. Schaltet mal einen Gang zurück, richtet euch mal nicht ganz so groß auf. Vieles relativiert sich mit anderen Informationen. Und deswegen ist die moderne Welt für mich ein bisschen zu aufgeregt und hektisch.
Ja.
Es lohnt sich oft mal, einen Gang zurückzustalten, zu sagen, das gucke ich mir morgen nochmal an. Keine Panik, Vernunft, Ruhe. Und wie soll ich ein bisschen vorausschauend mit Lebenserfahrung sagen, also das kriegen wir alles hin und regt euch mal nicht so auf, ist schon eine ganz gute Grundhaltung.
Ist Fernsehen gucken eine Möglichkeit, einen Gang zurückzuschalten für Sie?
Ja, wobei das tritt immer mehr in den Hintergrund. Ich bin dann auch manchmal so, dass ich dann Talkshows zum Beispiel gar nicht mehr so richtig verfolge, weil ich, sehen Sie mal, als Bürgermeister sind Sie den ganzen Tag in Terminen und reden und streiten sich und entscheiden und so. Und dann sitze ich manchmal, wenn ich dann abends zu Hause bin, denke ich dann manchmal, jetzt möchte ich einfach mal an die so für mich denken und nicht noch wieder Leute haben, die was erzählen. Ich gehöre ja auch zu denen, die was erzählen. Also eigentlich brauche ich auch mal so Phasen, wo das dann mal ruhig wird, wo ich vielleicht auch irgendwas mal, wenn ich Fernsehen gucke, irgendwas sehe, Fußball zum Beispiel, die Rückschau auf das letzte HSV-Spiel.
Ja.
Das hat einen anderen Charakter.
Was ist mit Arztserien? Guckt der Arztserien?
Nein, also sie sind ja manchmal nicht so
schlecht. Welche ist denn für Sie erträglich?
Also um das mal zu sagen, in unserem Jahrgang, die Schwarzwaldklinik war nicht wirkliche Realität. Das war so eine Kunstwelt.
Trotzdem ein Grund für Sie, Arzt zu werden?
Nein. Das hat sich aus dem Zivildienst heraus ergeben, weil ich dort Einblick hatte in verschiedene Welten. Ich glaube, die Medizin ist andererseits viel faszinierender als in diesen platten Darstellungen. Andererseits ist sie auch, wenn man so will, schwieriger und mitnehmender und belastender. Medizin ist nicht nur weißes Laken und schicker Kittel, sondern es geht wirklich dort um sehr ernste, auch manchmal sehr, sehr unschöne Dinge. Und deswegen habe ich die Medizin schon in meinem Beruf ungern zu Hause gehabt. Jedes Mal habe ich dann gedacht, ach, das ist doch jetzt irgendwie so, ist das doch.
Aber welcher Unterhaltungsgrad, welcher Arztserie ist denn für Sie erträglich?
Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Arztserien. Was ich manchmal ganz gut finde, ist, wenn ein Sachverhalt, es gibt ja diese Gesundheitssendung im Dritten so zum Beispiel.
Ja.
Naja, da wird einfach mal wirklich mal erklärt. So.
Ja.
Warum ist das mit dem Diabetes ein Thema und warum hat das mit dem Übergewicht zu tun und warum sollte man junge Menschen gesund ernähren? Das finde ich interessant. Ich höre es mir manchmal an, nicht weil ich jetzt irgendwie erwarte, dass es neue Informationen gibt, sondern weil ich es wichtig finde, wie man das auch darstellt, wie man es erklärt. Das ist ja, je schwieriger ein Zusammenhang ist, umso wichtiger ist es ja, dass man ihn auch einfach und trotzdem richtig darstellt.
Ja.
Und da finde ich Journalistinnen und Journalisten sehr bemerkenswert, die das gut zusammenbringen, die also die medizinische Informationen auf eine verstehbare Art und auch vielleicht auf eine motivierende Art vermittelt, dann sagt, das und das kann man tun zum Beispiel, um also weniger zu rauchen, vielleicht weniger Alkohol zu trinken, sich gesünder zu ernähren. Diese ganze vegetarische Richtung ist ja zum Beispiel auch etwas, wo man sagt, man denkt einerseits an den Tierschutz und neuerdings an den Klimaschutz, aber eine gesunde Ernährung mit jedenfalls wenig Fleisch ist auch etwas, was man für sich selber gut tun kann.
Wie oft ist der Bürgermeister Fleisch in der
Selten.
Woche?
Ja. Also selten. Also
eher Sonntagsbraten als
nee, noch nicht
dann
mal,
doch jeden
nein,
Tag.
Nein, aber ab und zu mal also Salami oder so. Ich bin jetzt nicht so ein 100% Vegetarier, aber es reicht mir auch. Es ist auch geschmacklich. Es gibt ja wunderschöne vegetarische Gerichte. Und insofern ist das jetzt gar nicht Verzicht und wir müssen und ich will die Welt retten, sondern es ist wirklich etwas, was man für sich selber tun kann. Und ich sage oft, ein kleines Stück Fleisch nehme ich wohl, aber es muss nicht so ein riesen Kotelett sein. Also das ist nicht meine Art. Und insofern, wir sind gerade davon ausgegangen, Medizin sozusagen fürs echte Leben, das finde ich gut.
Ja.
Daraus eine Show zu machen oder dramatische Szenen herzustellen, wo man dann also nicht weiß, ob man ins Unglück will und vor Trauer kaum gucken kann und so. Das ist alles so showmäßig. Das liegt mir nicht, vor allem weil man ja vielleicht doch einen anderen Eindruck hat von der echten Welt. Und da gibt es dann Brüche und die machen die Sache dann auch unernst.
Ja. Herr Bürgermeister, Sie waren vor einigen Monaten beim N-Club. Wir haben 15 Forderungen gestellt. In einem Satz Wie weit sind wir denn?
Ja, wir arbeiten an allen Punkten. Aber es ist wie immer im Leben. Nichts kann von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden. Aber man muss sozusagen auf den richtigen Kurs bleiben.
Gibt es denn einen Punkt, an den Sie sich erinnern, den Sie jetzt besonders im Blick haben?
Ja, wir sind sehr...
Verkehr innerhalb des Ring 2.
Ja, oder nicht nur innerhalb des Rings 2. Wir sind ja in ganz, für ganz Hamburg unterwegs, die Emissionsfreiheit herzustellen. Ich habe es gerade erwähnt, unsere Busse und Bahnen sollen in Zukunft, die Bahnen heute schon, die Busse auch emissionsfrei werden. Und dadurch, dass wir eben mit der U5, mit den neuen S-Bahn-Linien, Hunderttausenden Menschen mehr Möglichkeiten geben, direkt in das Schnellbahnsystem einzusteigen, werden ganz viele umsteigen. Und jeder, der umsteigt, aus dem Auto in die Bahn, in den Bus, aufs Fahrrad, macht Straßenraum frei, tut was für sich selber, aber er tut auch was dafür, dass die Stadt leiser und die Luft sauberer wird. Und deswegen ist das so enorm wichtig, dass wir diese Alternativen zum Auto ausbauen, sie stärken, das Angebot schaffen und dann werden die Leute auch sehr gerne umsteigen.
Herr Dr. Tschentscher, Sie waren ein hervorragender Premierengast, das hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.
Einen kurzen Ausblick in einem Satz, wo sind Sie in 5 Jahren?
Ich hoffe, dass wir dann wieder im Wahlkampf stehen für den Wahlkampf 2025 und ich als erster Bürgermeister antreten kann auf dem Listenplatz, den die SPD Hamburg dafür vorgesehen hat, den Listenplatz 1.
Sehr gut. Vielen Dank, Peter Tschentscher, im Gespräch bei den guten Leuten.
Ich danke Ihnen.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.